Hallo und herzlich willkommen zur Episode 8 des What the Funk Podcast mit Nick Stangborg und mir, Frederik Funk. Gefühlt haben wir schon Ewigkeiten keinen Podcast mehr aufgenommen, einfach weil das Trainingslager in Forum kam mir so lange vor. Darüber haben wir auch geredet in dem Podcast. Am Anfang haben wir nochmal kurz das Doping-Thema und das Thema Colin Chartier aufgegriffen.
Colin, wer?
Aber hauptsächlich ging es dann. Colin Wehr. Genau. Hauptsächlich hat mich Nick dann mit euren Fragen bombardiert über das erste Saison-Highlight, beziehungsweise mein erstes Rennen der Saison, der PTO European Open in Ibiza, wo ich mich gerade auch schon befinde. Und ich habe eure Fragen beantwortet über das Rennen. Wir haben auch ein bisschen spekuliert über den Rennverlauf. Ich habe meine Tipps für die Männer, wir haben gar nicht Tipps für Frauen gemacht, fällt mir gerade auf.
Oh, das gibt Ärger. Das gibt Ärger. Naja.
Weißt du was, da machen wir jetzt kurz in der Einleitung wenigstens noch die Top 3 Frauentipps.
Das war neu. Also vorweggenommen, kommen jetzt hier die Top 3 Tipps der Frauen der PTO European Open auf Ibiza von Fred.
Du musst auch erstmal die Startliste aufmachen. Ich sehe ganz genau, dass du erstmal die Startliste aufmachen musst.
Ja, natürlich. Also man will ja keinen vergessen jetzt hier.
Und, okay, dann fange ich schon mal an. Und zwar sag ich Anne Haug auf 1.
Oh.
Lucy Charles auf 2. Ashley Gentle auf 3.
Das ist ein mutiger Tipp. Das ist ein sehr mutiger Tipp. Also ich sehe ganz klar Ashley Gentle auf 1. Oder meinst du, die hat irgendwie Jetlag, weil die aus Australien rüberkommen musste oder sonst irgendwas?
Ja, die hat ja hier auch schon ein Rennen gemacht, eine Mitteldistanz in Spanien. Also sie ist jetzt auch schon eine Zeit da. Und aber ich glaube, ich muss natürlich Dan Lorang Coaching auf 1 und 2 tippen.
Okay, also ich sage, Ashley Gentle gewinnt das Ding, weil sie auch das nach dem Rennen, das hatte ich nämlich auch gelesen, in Spanien schon gepostet hatte, dass es für sie immer schwierig ist, rüberzukommen. Und da ist sie Dritte geworden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Deswegen glaube ich, jetzt ist sie in Form, hat sich da, wie du, mit deinem Race, mit deinem Fred Funk European Open gestern schon mal im ersten Rennen die Shape geholt. Dann wird's echt schwierig. Platz 2, glaube ich, Lucy Charles. Da würde ich mitgehen. Aber ich weiß nicht, ob ich. Meinst du, Anne ist bei 100 Kilometern, wird die. Du hast sie sogar auf 1 gesetzt.
Die läuft so schnell. Es ist auch ein Ziel von mir, schneller zu laufen als Anne.
Ja, okay. Okay, komm, dann muss ich das. Du hast mich überzeugt. Du hast mich überzeugt. Ich nehme auch Dan Lorang Coaching und dann halt auf 2 und 3. Ich würde es ihr ultra gönnen. Also es wäre saukrass, wenn sie die European Open gewinnt. Aber ja, es liegt halt irgendwie am Schwimmen. Das wird schnell durch Lucy. Und da wird Anne dann doch einen Rückstand haben. Lucy fährt aber auch brutal Fahrrad und kann mittlerweile auch richtig gut rennen. Was glaubst du denn, was sie aufholen muss, was Anne aufholen müsste nach dem Laufen?
Nach dem Radfahren meinst du?
Ja, nach dem Radfahren, beim Laufen.
Ja, wahrscheinlich schon so 3-4 Minuten.
Boah.
Aber ich glaube, das ist gerade so, dass es so am Ende so ein Sprintfinish wird.
Boah. Das wär krass. Ja, ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, dass das so ist.
Ich meine, da haben wir auch drüber geredet in der Episode, wie die Laufstrecke, Radstrecken und Laufstrecken hier in Ibiza sind und die Laufstrecke. Man sieht sich sehr, sehr oft als Athlet und ich glaube, das ist gerade für jemanden wie Anne Haug, die dann von hinten nach vorne läuft, sehr, sehr motivierend und von Vorteil.
Okay. Ja, dann so eine Dani Rief, meinst du, dass sie auf dem Rad dann nicht stark genug ist? und Laura Philipp ist natürlich auch noch, ne?
Die Frauen sind fast besser besetzt als die Männer. Es ist wirklich sehr, sehr schwer. Da sind einige Sieg- und Podiumskandidaten dabei.
Ja, Emma Pallant ist auch noch. Aber irgendwie Laura Philipp kann ich noch nicht. Ich kann Laura Philipp nicht auf das Podium tippen.
Auch natürlich, genau, Laura, Tracy Sodaro als Weltmeisterin.
Oh. Also, warte mal, das wird jetzt ein ganz langes Intro hier. Aber das ist ja, wir haben es halt vergessen. Also pass auf, ich revidiere nochmal. Ich lasse Ashley Gentle auf 1. Ja, Anna, haben wir uns drauf geeinigt, muss halt bleiben, lasse ich auf 3. Aber bei mir fliegt Lucy raus für Laura Philipp. Obwohl, die muss halt ein richtig starkes Schwimmen haben.
Spannend.
Ne? Das ist Sarah Perez-Salah und Lucy werden vorne schwimmen. Oh Gott. Also okay, ich leg mich fest. Ich leg mich jetzt wirklich fest, das Frauenrennen wird spannender als das Männerrennen.
Das Gute ist, wir starten ja vor den Frauen.
Ja.
Wir sind dann im Ziel,
also du guckst
wenn die
dann
auf der Laufstrecke sind.
Du guckst dann das Sprintfinish, wenn Anne auf der Zielgeraden nochmal auf Platz 1 läuft, das ziehst du dir dann live rein.
Genau.
Ey, es ist. Ja, ich bin richtig heiß. Ich habe Bock auf das Rennen. Wir müssen jetzt hier dieses Intro zum Ende bringen. Die Tipps stehen, die sind jetzt eingeloggt. Und wir wissen am Samstag mehr, wer Recht hatte und Unrecht hatte. Ich mache noch eine Side-Hustle und eine Side-Wette auf, dass wir mit unseren Tipps daneben liegen. Beide.
Ja, entweder. Also sowohl bei Männern als auch bei Frauen.
Mit allen Tipps lernen
wir
daneben.
Was wir bei den Männern getippt haben, gibt's in der Folge zu hören. Und ja, das war's dann mit dem kurzen Intro. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Und noch kurz vorweg, bevor der Podcast startet, natürlich die Werbung. Und wie kann es anderes sein? Fred Funks Racesuit ist auf Ibiza auch wieder tiefblau und ganz groß steht drauf, Erdinger alkoholfrei, auch wieder heute hier Werbepartner im Podcast. Und Fred, so ein Triathlet, der hat ja immer viel Gepäck dabei, so ne, Radkoffer, sonst was. Das ist ja für dich auch eigentlich immer easy, dann so eine Kiste Erdinger mitzuschlören, beziehungsweise wir haben ja schon von dir jetzt gelernt, auf Reisen ist es viel einfacher, die Dosen mitzunehmen, einmal für die Trikottasche und auch so zum Transportieren ist besser als Glas. Nimmst du die Erdinger-Dosen im Radkoffer mit, im Handgepäck? Ah, nee, das geht nicht. Oder im Aufgabegepäck? Wo schmeißt du sie rein?
Also ich mache es immer so, ich frage immer vorher beim Veranstalter an, je nachdem, zu welchen Rennen ich fliege, wie schwer denn der Pokal für Platz 1 ist. dann schicken die mir das Gewicht. Dann wiegt er zum Beispiel 3 Kilo. 3 Kilo sind 6 0,5 Liter Dosen Erdinger alkoholfrei. Die mache ich dann in den Koffer, um quasi schon mal Gewicht und Platz auszumessen und auszusparen. Dann trinke ich die vor Ort und dann wird der Platz quasi durch den Pokal ersetzt.
Das ist die allerbeste Erklärung, die es jemals auf diese Frage gab und geben wird. Ich würde sagen, die ist.
Also hier ist also PTO. Ich meine, jeder kann natürlich. Hier gibt's ja für Platz 1 100.000 Dollar. Jeder kann ja mal 100.000 Dollar nehmen und wiegen. Und so viel. Und dann ausrechnen, wie viel Dosen Erdinger alkoholfrei ich hier dabei habe. So als kleine Matheaufgabe. Schreibt's in die Kommentare.
Fred hat 6 extra Koffer Gepäck dabei. Weil die PTO zahlt in Bar aus, in Zehnern.
Genau, hier kriegt man natürlich ganz klassisch das Geld in so silbernen Koffer.
Mit Handschellen drumherum, sodass sie einem nicht aus der Hand gerissen werden. Ja, sehr gut. Also, Frage beantwortet. Fred hat immer so viel Erdinger dabei, wie der Pokal groß ist.
Schlimmstenfalls, wenn der Pokal zu klein ist, dann fliegt mir einfach nur mit weniger Gepäck wieder nach Hause, weil das Erdinger trinkt mehr so oder so.
So ist es. Gutes Schlusswort und damit will ich sagen, Werbung Ende und hier rein in den Podcast. Und die Episode What the Funk 8 sind wir mittendrin und Fred, es gibt wieder einiges, worüber wir reden können. Du kommst aus der Höhe, aus Font-Romeu, aus dem Höhentrainingslager, bist schon auf Ibiza gelandet, so wie ich sehe. Es scheint warm zu sein da, wo du bist, wo du gerade aufnimmst. Fred hat nämlich nicht viele Klamotten an. Ihr seht es jetzt leider nicht hier im Podcast. Schade, dass es kein Video ist. Und es gab natürlich auch noch den Dopingfall Colin Chartier. Weiß nicht, wie viel wir da hier jetzt nochmal drüber reden müssen. Wir haben eine ganze Episode gemacht und du hast, glaube ich, jetzt auch nochmal im neuen How They Train Podcast, wenn ich es richtig mitbekommen habe, aus deiner Insta-Story, da auch nochmal, also ich weiß nicht, wie im Detail habt ihr es da besprochen? Kann man da deine komplette Meinung hören oder wollen wir das jetzt auch nochmal hier so ein bisschen ansprechen?
Wie wäre Colin Chartier? Gar nichts mitbekommen. Was war da?
Der war über einen Sack Reis gestolpert und hatte sich das Knie angeschlagen und kann deswegen nicht in Ibiza bei den PTO European Open starten.
Nee, aber ja genau, wir haben da bei How They Train gestern auch nochmal, glaube ich, 2,5 Stunden Podcast oder so aufgenommen. Und auch da nochmal sehr viel über das Thema geredet. Gar nicht so über Colin direkt, aber auch was es mit uns gemacht hat, auch irgendwie emotional etc., weil Colin war eigentlich echt guter Kumpel von mir. Also haben wir uns da Challenge Mallorca 2021 kennengelernt, waren seitdem auch eigentlich sind immer im Kontakt geblieben, und wenn wir irgendwie gemeinsam auf Rennen waren oder so, dann auch mal was zusammen davor und danach gemacht. Und da hatte ich ja mit ihm und Mika Not dann auch die Podcast-Serie Road to European Open auf den How They Train Podcast. Und ja, haben da jede Woche eine Episode aufgenommen, wo wir über unser Training der letzten Woche dann quasi gequatscht haben. Und ja, Colin war dann quasi dabei bis Ende März, im Prinzip bis zu dem Zeitpunkt, als er dann quasi von seinem positiven Dopingtest erfahren hat. Die erste Ausrede war allerdings, dass er im Rücken verletzt ist. Und haben wir jetzt auch nochmal einen Podcast aufgenommen und der kommt dann jetzt, glaube ich, Mittwochabend, jetzt in der Race Week. Also wen es nochmal da ausführlich interessiert, der kann gerne da nochmal reinhören. Aber ansonsten glaube ich, ja, gibt's nicht mehr so viel. Ich meine, klar, das Thema ist immer wichtig, Doping an sich. Aber jetzt gerade so Thema Colin Chartier, glaube ich, ist genug gesagt. Gab's genug gute Social-Media-Posts, auch genug Podcasts und Leben geht weiter.
Ja, also ich meine, es ist ja auch schon ein bisschen eine Zeit her. Mich interessiert jetzt trotzdem und wahrscheinlich die Hörer hier auch nochmal einmal so ein bisschen kurz, also vielleicht gar nicht, was ich eben meinte, dass wir nicht gar nicht drüber sprechen, sondern wir brauchen, glaube ich, den Fall nicht mehr erklären. Das hat jetzt jeder mitbekommen. Aber sagst du sonst nochmal vielleicht auch den Hörern hier, weil das finde ich schon extrem spannend jetzt selber auch nochmal. Also nimm es nochmal einmal mit. Er hat euch ja, glaube ich, im Podcast dann live irgendwie das Geständnis gemacht, wo ihr eigentlich einen Podcast aufnehmen wolltet. So, was es mit dir gemacht hat, so, das würde mich schon interessieren. Ja, also nicht jetzt wirklich gar nicht, ne, so die Sache, sondern so, was hat das mit dir gemacht?
Das war am Montag, 24. April oder so. Wir haben halt immer montags Podcast aufgenommen, mussten halt uns da immer ein bisschen abstimmen wegen den Zeitzonen, Colin in den USA. Und ja, erst hieß es, Colin kommt wieder zurück zum Podcast, gibt uns quasi ein Update. Also wir waren der Meinung, oder wir dachten alle, natürlich, er ist verletzt, er hat die Rückenverletzung. Und Mika ist ja auch verletzt und er kam auch immer wieder mal zum Podcast zurück und hat ein Update über seine Verletzung gegeben. Ich habe ja den Podcast dann mit Aaron Royal und Tom Bishop am Ende weitergemacht. Und dann kam eben Colin auch zum Podcast. Ich glaube, wir haben so, keine Ahnung, 14 Uhr oder so Aufnahme gestartet. Und dann auf einmal, also ich habe Colin dann gefragt in der Aufnahme, wie es ihm geht, wie geht es seiner Verletzung. Auf einmal gibt er uns das volle Geständnis.
Krass, also
erzählt uns.
Ihr seid ganz normal angefangen, den Podcast aufzunehmen. Nicht
ja,
erst reingekommen,
also wir wussten
gesagt,
von
Jungs,
absolut gar nichts. What? Wir wussten von absolut gar nichts und die News waren noch nicht offiziell. Also wirklich, Colin hat es gestanden. Wir waren komplett, also Aaron Royal, Tom Bishop und ich, komplett geschockt und überwältigt. Wir wussten überhaupt nicht, wie wir darauf reagieren sollen. Und dann ist er, auch irgendwie, ja, kurz nachdem er es gesagt hat, ist er dann auch aufgegangen und hat uns quasi im Podcast gelassen.
Nein. Und wir,
ja, okay, dann reden wir jetzt mal über unser Training.
Oh Gott, was? Wie, ihr seid in. Moment, warte, ihr seid ganz normal angefangen, wie immer den Podcast aufzunehmen. Und dann erst, als du ihn gefragt hast, wie es ihm geht mit seiner Verletzung, hat er erzählt, ach ja, ja, die Verletzung ist gar nicht Rücken, sondern ich habe Epo genommen. Ciao.
Genau, so ungefähr, genau.
Oh, oh Gott.
Also der Podcast ist nicht, der Podcast, ich habe Jack von How They Train, Jack Kelly, der Host, drum gebeten, den Podcast nicht zu veröffentlichen tatsächlich, weil ich im Nachhinein, nachdem da ein bisschen Zeit vergangen ist und der Schock vergangen ist, hatte ich natürlich ziemlich viel Frust oder war ziemlich wütend eher. Und pisst, wenn man es so sagen kann. Und fand dann eher so meine Reaktion dann im ersten Moment im Podcast, wo mit Colin dann viel zu nett. Und damit war, das fand ich irgendwie dann auch nicht okay, dass es das so veröffentlicht wird. Ich glaube, Jack meinte, er wird den Podcast jetzt auf Patreon also veröffentlichen, quasi wo man so subscriben muss. Aber ja, auf Spotify wird der nicht kommen und wir haben jetzt aber auch darüber nochmal im neuen Podcast, der jetzt kommt am Mittwoch, nochmal ausführlich drüber geredet.
Krass.
Aber ja, während des Podcasts, also kurz nachdem Colin quasi dann aufgegangen ist, ging mein Handy auch auf einmal los und ich habe 1 Million Nachrichten bekommen. Jeder hat mir diesen Artikel geschickt. Also es war dann wirklich eine Viertelstunde quasi, bevor die News öffentlich wurden. Das war schon ein ziemlicher Schock.
Ja, ich stelle mir gerade die Situation vor, wenn der das sagt und dann geht er raus und du sollst einen Podcast weiter aufnehmen.
Ja.
Wenn du nicht damit rechnest, dass dir einer sowas erzählt, das ist ja, ich meine, das ist ja absolut nur, wenn du jetzt sagst, deine Reaktionen gegenüber waren zu nett, so, also das ist ja eigentlich wahrscheinlich komplette Überforderung, oder? Wie du überhaupt mit dieser Situation umgehst. Also das ist ja irgendwie, ich glaube, so schnell schaltet ja kein Mensch. Was das bedeutet und was dann, also, dass du dann sagst, so, ja, okay, das ist jetzt raus und ihr redet jetzt wieder über euer Training. So, uiuiui.
Ja.
Das ist so.
Ja, total.
Das stelle ich mir richtig weird vor.
Ja, irgendwie auch, ich meine, jeder hat dann da irgendwie so sein Training erzählt von der letzten Woche, aber irgendwie hat niemand den anderen so richtig zugehört.
Ja.
Jeder so mit sich selber so mit Schockbewältigung beschäftigt war. Oder mit irgendwelchen Nachrichten beantworten über das Thema, aber ja, das
Boah. Ey, das ist ja nochmal krasser. Ich dachte so, ihr hättet das dann, ihr wäre in den Podcast gekommen, hättet euch das irgendwie dann erzählt und dann hättet ihr den Podcast abgebrochen und gesagt so, ja, okay, ciao. Müssen wir nochmal drüber reden oder sowas. Das ist, boah, ich mag mir das gar nicht vorstellen, die Situation, wie das ist oder dann auch bei dir, wenn es irgendwie so einer ist, mit dem du auch regelmäßig im Austausch standest und bei den Rennen irgendwie was gemacht hast und der dich dann über vor einen längeren Zeitraum irgendwie auch noch angelogen hat. Beziehungsweise er hat ja erst seit November gedopt. So, wir müssen uns ja an die Fakten halten.
Ah ja, ja, klar, ja.
Was nimmst du damit raus? Also bist du irgendwie jetzt kritischer gegenüber den anderen Boys und Girls da so oder sagst du, ja, wenn man damit jetzt anfängt, dann, also wo fängst du an, wo hörst du auf, so, wie gehst du damit um für dich als Profi?
Ich meine, ich habe jetzt schon bis jetzt immer mit der Naivität gelebt, dass hier der Profisport in der Weltspitze komplett sauber ist, weil ich denke, man braucht es auch irgendwie oder man muss es auch irgendwie glauben, weil wenn man jetzt anfängt irgendwie, ja, die dopen doch eh alle da vorne und man hat da keine Chance sonst. Klar, entweder holt man so nie das Beste aus sich heraus oder im schlimmsten Fall kommen wir noch auf die Überlegung, selber am Ende irgendwie zu dopen, was natürlich absolut keine Option ist. Aber ja, jetzt muss ich meine, klar, so naiv bin ich jetzt natürlich nicht mehr. Also jetzt wissen wir alle, dass Doping auf jeden Fall existiert. Jetzt glaube ich auch, dass Colin nicht der Einzige ist. Aber ich muss natürlich trotzdem irgendwie noch hoffen, dass die meisten oder so 99% sauber sind. Und ich muss mir einreden, und ich sage, es ist auch so, man kann die größten Rennen auch ohne Doping gewinnen. Also so, man kann hier jetzt auch am Samstag European Open ohne Doping gewinnen. Also ich meine, Colin hat es ja bewiesen. Colin hat es ja bewiesen. Er hat ja die US Open 100% sauber gewonnen. Also er hat es ja bewiesen, dass man es kann. Also.
Okay, aber wenn ist das jetzt, ja, also ich will da gar nicht zu tief rein, so, ne, weil es jetzt auch kurz vorm Rennen ist, ja, so irgendwie, ist es dann ja wirklich, dass du sagst, okay, ich muss das jetzt für mich machen, so, oder ist es so, dass du weißt, ich bin sauber, bin schon in Top 5 gewesen, 73 Worlds und mein ja. Weg ist nachvollziehbar, ich habe mich von Jahr zu Jahr verbessert, da haben wir ja hier auch schon drüber gesprochen und ich sehe auch bei anderen Profis, dass es da welche gibt, die lange dabei sind, die auch von Jahr zu Jahr besser geworden sind und dass dieser Erfolg größer geworden ist und vielleicht schaut man dann bei denen kritischer hin, die so auf einmal da sind und man den Namen vorher noch nie gehört hat und die auf einmal Top 3 sind, Top 5 sind und ein Jahr später Rennen gewinnen. Also so habe ich jetzt das für mich irgendwie reflektiert. Gewissheit gibt es natürlich irgendwie bei keinem, aber jetzt zu denken, jeder, der große Leistungen vollbringt, sei irgendwie ein Doper, ja gut, dann hör auf, dich mit dem Sport zu beschäftigen und lass es irgendwie ganz sein, weil dann macht es ja auch keinen Spaß mehr. Also irgendwie so einen beschissenen Mittelweg. Mittelweg ist ja immer das Beschissenste, was es gibt, muss man dann doch am Ende doch wahrscheinlich finden und fahren, um irgendwie weiter auch Spaß an der Sache zu haben.
Ja, ich tatsächlich würde ich nicht mal sagen Mittelweg, sondern einfach wirklich das Versuchen auszublenden, dass es hier Leute gibt, die dopen. Oder dass man in der Lage ist, die Doper ohne Doping zu schlagen. Ja. Was vielleicht auch nochmal extra Motivation ist. Ja. Was vielleicht auch nochmal extra Motivation ist im Rennen, wenn man denkt, okay, der ist bestimmt voll. und man hat gerade die Gelegenheit, einen Doper abzustellen.
Also dich motiviert Energie, das dann noch?
Würde mich motivieren, aber ich habe jetzt keine Athleten, wo ich so direkte Anschuldigungen habe.
Ja, okay, aber
und selbst wenn, würde ich jetzt auch nicht so offen sagen.
Ja, gut, das kannst du auch nicht machen. Ich meine, bevor nicht was bewiesen ist, ist ja erstmal Unschuldsvermutung und sowas. Ja. Aber ich finde die Einstellung geil. Also, dass du sagst, so für dich, dass du da sogar Motivation rausziehen kannst, wenn du bei irgendwem nicht ganz sicher bist oder was auch immer, dass du dann sagst, ja, dann zeige ich dir, dass dein Doping nichts bringt, so nach dem Motto.
Ja,
und da noch Energie rauszuziehen, finde ich, ist ein geiler Weg.
Ja, und am Ende ist es einfach auch die Mut. Ich meine, ich bin jetzt sicher, ich bin noch nicht der Beste der Welt, aber ich glaube, ich bin jetzt auch nicht super weit davon weg und ich finde, ich habe auch noch sehr viel Potenzial und das Ganze auf jeden Fall ohne Doping zu schaffen. Und das ist dann natürlich Motivation. Auch Colin war nie Welten besser als ich. Ich meine, ich habe ihn auch schon in Rennen geschlagen. Keine Ahnung, ob er da getobt hat oder nicht, aber so viel besser war er dann am Ende auch nicht. Bei den US Open.
Okay, also das gibt dir dann also auch schon den Selbstvertrauen. Ja,
und muss es auch, als sonst, sonst kann man am Ende einfach nicht das Beste aus sich rausholen.
Mhm. Ja, finde ich krass. Hast du sonst nochmal so vielleicht nochmal ein, zwei Fragen zum Thema, bevor wir dann auch zu Font-Romeu und Ibiza kommen, den schönen Themen, was ansteht wieder am Wochenende. Hast du viel mit anderen Profis aus der Szene Austausch zum Thema gehabt?
Ja, gerade jetzt eben von dem Podcast oder to European Open How They Train, gerade mit Aaron, Royal, Tom Bishop und Mika Not. hatten wir auch eine Instagram-Gruppe, wo wir quasi immer ja, die Zeiten für Podcast vereinbart haben, wo wir dann auch in der Woche richtig viel geschrieben haben über alles Mögliche und natürlich hauptsächlich über Colin, uns dann auch irgendwann angefangen haben, die Memes zu schicken, die daraus entstanden sind. aber ja, so da, mit den dreien da auf jeden Fall.
Okay. Ja, also ich finde es ja interessant, so was ist jetzt, ne? Wie geht man damit um oder was hast du vielleicht auch von anderen gehört? Ist jetzt irgendwie jemand dadurch auch völlig deillusioniert und überhaupt nicht mehr motiviert, jetzt irgendwie Gas zu geben, weil er alles in Frage stellt und das Training in Frage stellt? Und bei dir ist er jetzt irgendwie auch so, ja, okay, mein Business geht irgendwie auch weiter, ich weiß für mich, ich bin clean und weißer oder habe auch das Selbstvertrauen, nämlich, dass ich sogar einen schlagen kann, der vielleicht nicht ganz sauber spielt und der dann am Ende aber erwischt wird. Ich finde halt diese Herangehensweisen, die unterschiedlichen, super spannend und auch ultra schwierig, wie man das jetzt macht als Profi. Also ich habe mir auch vorgestellt, wie würde ich es machen und ich wäre so jemand, ich wäre halt erstmal so richtig demotiviert und hätte keinen Bock auf Training, wenn sowas rauskommt.
Ja, die Motivation war auf jeden Fall nicht riesig nach der News. Also gerade an dem gleichen Tag hatte ich noch eine Schwimmeinheit. Ich meine, ich habe es dann irgendwie durchgezogen, weil ich mir halt auch eingeredet habe, ja, es für mich ändert sich da jetzt erstmal nichts. Ich kann jetzt nichts machen. Ich muss weiterhin an mir selber arbeiten und mich auf mich selber zu konzentrieren. Aaron Royal ging es ähnlich. Der saß dann auch irgendwie erstmal nach dem Podcast eine Stunde auf der Couch und musste eigentlich noch laufen gehen. Er hat sich dann auch eben gefragt, was es überhaupt noch irgendwie, ob das überhaupt noch alles Sinn macht. Und Tom Bishop ist dann auch laufen gegangen und dann irgendwie nach 10 Minuten wieder umgedreht und hat es dann sein lassen. Ja, also es ist, glaube ich, schon bei vielen Profis war das dann erstmal ein Schock, auf jeden Fall.
Ja, können wir ja vielleicht nochmal auch in weiteren Episoden so ein bisschen über das Jahr nochmal besprechen, wie sich sowas noch weiter auswirkt oder was dann noch kommt oder sowas. Aber dann, wer hier mehr wissen will noch, was Fred auch zu dem Thema denkt, wie du gesagt hast, ihr habt da 2,5 Stunden drüber gequatscht im How They Train Podcast, dann gebt euch da nochmal die volle Dröhnung und nehmt das hier jetzt mal nur so als kurzes Update sowas noch oder haut es in die Kommentare, wenn ihr noch weitere Fragen irgendwie habt. Aber dann würde ich sagen, gehen wir mal zu den schöneren Dingen. So, wie lief die Vorbereitung? Fort Romeu, Höhentrainingslager, alles gut verkraftet. Hast du den nächsten mit Frommi plattgespielt, durchgespielt oder ist der fit nach Hause gekommen?
Ja, scheinbar doch. Er hatte jetzt eine Oberschenkelverletzung und musste Bushitten absagen. Also wir dachten alle erst, er ist heil durchgekommen und dann geht der Fluch von denen, die mit mir ins Trainingslager fahren, geht weiter.
Ich habe das gelesen, habe nur gedacht, das kann nicht wahr sein. Alle Profi, du wirst irgendwann einfach komplett alleine trainieren müssen, weil immer wenn du mit ins Trainingslager, scheinbar, du trainierst die alle kaputt.
Oder ich muss dann mal mit den Norwegern ins Trainingslager.
Ja, dann machst du die auch kaputt, das wäre auch gut. Ja. Hast du das der einfachste Weg? Vor irgendeinem
großen Rennen, wo ich mal gegen die starten muss.
Ja, hast du schon mal zwei, die kaputt gespielt hast. Nee, aber dann an dieser Stelle auch nochmal gute Besserung an Nils, dass es hoffentlich nicht lange oder nichts Großes ist, dass er da schnell wieder fit ist und nur ein Rennen irgendwie mal auslassen muss. Aber ihr habt gut trainiert.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, gut, Höhe ist schon immer, auch gerade mental, immer so das härteste Trainingslager der Saison. Ich meine, am Anfang ist es im ersten Mal alles toll. Berge, Fort Romeu, auch was Neues, war ich noch nie. Aber dann so nach 2 Wochen wurde es dann mental schon hart. Einfach auch einerseits, weil das Training in der Höhe richtig anstrengend ist und man irgendwann einfach so eine dauerhafte Ermüdung hat. Und die quasi in jede Einheit mitnimmt und einfach noch stärker aufbaut. Und ja, und dann ist halt auch noch das Center mit dem Essen und so alles ein bisschen Depri. da war es auf jeden Fall gut, dass die ersten 3 Wochen Nils dabei war. Nach 2 Wochen kam dann auch noch Jana. Also es war auf jeden Fall da genug mentale Unterstützung vorhanden. Aber so komplett alleine, boah, weiß ich nicht, ob ich das machen würde. Eins ist klar, ich werde auf jeden Fall nicht mehr in dieses Center zurück. Ich meine, Fort Romeu an sich ist richtig gut zum Training. auch deutlich besser als Sierra Nevada, gerade so Radfahren und Laufen außerhalb des Centers, aber das Center selber, die Zimmer und das Essen, war eher Medium, und ich würde mich dann eher für ein Airbnb oder Apartment das nächste Mal da entscheiden. Ich glaube, Nils würde mir da zustimmen, außer trotzdem da eine geile Erfahrung, das da mal gemacht zu haben. Und hat mich natürlich dann auch jetzt mental 100% hier auf die Saison vorbereitet. Und jetzt ist hier quasi so ein Hotelzimmer in Ibiza der pure Luxus.
Geil. Ja, ich verfolge natürlich die Stories von dir auf Insta immer spannend verfolgt. Und am geilsten fand ich so, wo ich auch dachte, ich hatte genau das gleiche Gefühl, ohne nachgefragt zu haben, wo ich eure Rollenspots gesehen habe. So, die wurden dann ja besser so ein bisschen. Am Ende wart ihr auch mal in der Turnhalle irgendwie oder was das war, mit dem Ditlev auf der anderen Seite, mit dem Feind, wie du ihn bezeichnet hattest auf Social. Aber ich habe auch irgendwo mal eine Story gesehen, da wart ihr in irgendeiner Besenkammer, habt da zwei Rollen reingequetscht und vor euch hingen die Putzlappen oder was das war.
Ja, das Beste war schon diese Halle, da waren wir eigentlich auch am Anfang direkt. Das Problem war nur, es ist halt da auch eine Schule, und die brauchen die Halle natürlich, also für ihren Sportunterricht, zum Volleyball spielen, Handball spielen, Badminton spielen etc. Ich war da noch ein paar Mal, bin ich dann da schon gefahren, und dann kamen die Schüler und die Lehrerin hat mich darauf hingewiesen, die haben jetzt Unterricht. Und ich konnte dann schon immer weiterfahren an der Seite, aber musste halt hier und da mal hier in den Volleyball schön zurückspielen oder so.
Geil.
Nee, aber das andere war keine Besenkammer, das war quasi vor dem Kraftraum. Hat ein bisschen ausgeschaut, glaube ich, auf der Story wie eine Besenkammer. Aber ja, war es nicht. Aber ja, in der Halle war es sonst deutlich angenehmer. Nichtsdestotrotz haben wir versucht, eigentlich so viel wie möglich draußen zu machen. Das draußen Radfahren ist dort echt cool, und man kann unendlich Pässe fahren. Und ja.
Geil. Dann würde ich sagen, Update, Training lief gut. Du hast den nächsten kaputt gespielt, was ja eigentlich für die Rennen, wenn du irgendwen kaputt gespielt hast im Trainingslager, bei dir auch immer ein ganz gutes Zeichen war. Dann lief ja das Rennen auch meistens ganz vernünftig. Ibiza steht an am Wochenende, und ich habe gestern auf Insta mal so ein paar Fragen gesammelt, was die Community dich noch oder so fragen will und was noch so interessant ist und so. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt hier einfach mal, weil richtig viele reinkamen, einfach mal so ein paar durch und quatschen dann darüber. Und ich hatte eben schon vorgelesen, deswegen ist es jetzt nur noch halb so wichtig, aber die wirklich ohne Scheiß die allererste Frage, die reinkam, war: viel Glück und gib alles. Also das ist schon mal, der Ton ist gesetzt.
Gute Frage. Weiß ich gar nicht, wie ich die beantworten soll. Ja.
Ja, okay. Ja. Ja. Dann nehmen wir die so. Es kam aber echt viele Sachen, die ich auch cool fand. Und zwar, weil ich mich selber auch noch relativ wenig mit dem Rennen beschäftigt habe, muss ich gestehen bis jetzt. Das wollte ich noch machen, habe ich noch nicht, aber ich kann ja jetzt diesen Podcast nutzen, um das mit dir zu machen. Und den Leuten geht's ähnlich. Eine mit der meisten Fragen, die reinkamen, war: wie findest du die Radstrecke?
Also, wir sind ja hier auf Ibiza. Ist ja schon schön, wie Mallorca auf Wish bestellt, habe ich schon auf Strava bezeichnet.
Das habe ich noch nicht gelesen.
Also das ist, ich finde wirklich, gerade irgendwie so, also da hat es ging hauptsächlich, war hauptsächlich angespielt auf die Häuser, Straßen und Natur hier. Ist alles irgendwie so ein bisschen Mallorca in klein. Und wenn man dann irgendwie hier auf die kleineren Straßen kommt, ist wirklich, ja, man könnte meinen, man ist in Mallorca, aber es gibt halt dann auch nicht so viele kleine Straßen, weil die Insel halt auch einfach deutlich kleiner ist. Und es ist auch nicht ganz so bergig wie Mallorca. Das Traumantana fehlt einfach. Aber trotzdem gibt es auf jeden Fall, hätte es schönere Möglichkeiten gegeben für eine Radstrecke. Aber gut, das hat natürlich auch die Gründe, dass es nicht so einfach ist, irgendwie mit Straßensperrungen etc. Und die PTO wird es schon, wird schon versucht haben, da auch irgendwie eine andere Radstrecke zu machen, aber jetzt ist die Radstrecke halt einfach so eine Hauptstraße rauf und runter, 4 Runden, 19 Kilometer mit 3 Kilometer Anfahrt und Rückfahrt zur Wechselzone. Und ja, die Straße geht quasi immer so leicht bergauf und leicht bergab. Also es ist nie komplett flach. Allerdings kann man alles in Aero-Position fahren. Mhm. Also die Bergaufstücke, da fährt man sicher auch über 30 km/h. Und die Bergabstücke kann man dementsprechend auch treten. Also eine große Übersetzung ist da auch von Vorteil. Und Aerodynamik ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig auf der Strecke. Und im Endeffekt wird es 80 Kilometer Aero-Position sein. Und ja, das sollte mir eigentlich entgegenkommen. Also ich finde die Radstrecke nicht perfekt. Es hätte auf jeden Fall schönere Optionen hier gegeben und auch anspruchsvollere. Aber ich glaube, sie kommt mir entgegen, wenn ich meinen Athletentyp so mit anderen vergleiche.
Ich wollte gerade sagen, als du das erzählt hast, gerade dachte ich, aber eigentlich passt die doch dann voll gut für dich. Und ist doch, ich finde geil, was für ein Athletentyp du bist. Also für mich ist so geil, so dass du sagst, ja eigentlich, also für mich als Athletentyp ist die gut und spielt mir vielleicht mehr in die Karte als andere, aber ja, landschaftlich hätten sie was Schöneres machen können. Also for the record, Fred Funk raced auch fürs Vergnügen.
Genau. Ich meine eigentlich, ich verbinde einfach so schöne Landschaft, verbinde ich direkt immer mit anspruchsvoller bergiger Radstrecke. Deswegen.
Ach so.
Weil man irgendwo hochfahren muss, wo man dann einen geilen View hat, aber muss da halt erstmal hochfahren. Und dann am besten noch eine technisch anspruchsvolle Abfahrt. Also so das Technische ist was mir ein bisschen fehlt, weil ich ganz genau weiß, dass hier sehr viele Athleten gerade aus Übersee das nicht können. Für die kommt die Strecke dann eben halt auch entgegen, dass man hier kaum um Kurven fahren muss.
Okay.
Das wäre natürlich noch cool, wenn es technisch ein bisschen anspruchsvoller wäre. Ja, genau. Aber sonst mit 20-Meter-Regel, hoffentlich spielen die Motorräder auch keine großen Rolle. Dann sollte es auf jeden Fall gut funktionieren. Und ja, wie immer habe ich auf dem Rad natürlich einiges vor.
Das hast du ja eigentlich immer. Da war auch eine Frage, die kann ich jetzt...
Aber bei den großen Rennen hat es bis jetzt irgendwie noch nie geklappt. Also hoffe ich mal auf gute Beine.
Auch nochmal spannend, können wir vielleicht vor der Frage nochmal drauf kommen, das wäre dann meine Frage. Wenn du sagst, das hat bei den großen Rennen noch nie geklappt, hattest du bei den großen Rennen jetzt dann nie so die Beine oder war die Wattleistung eigentlich schon so da oder hast du schon mal irgendwie Rennen gehabt, die auch da, sagen wir jetzt mal, von der Performance und Wattleistung viel, viel besser waren als jetzt so die 73 Worlds oder PTO Races?
Also so bei 73 Worlds, da waren die Watt da, also ich sag mal, die waren im Durchschnitt mit meinen anderen Rennen der Saison, hat es allerdings noch besser erhofft, weil ich gehofft habe, dass meine Form noch besser ist oder eben der Höhenboost von Park City kickt. Aber zum Beispiel bei PTO und Edmonton, da hatte ich richtig schlechte Beine auf dem Rad. Und da war die Wattleistung auch überhaupt nicht da. Ich glaube, da hatte ich knapp 300 Watt im Schnitt. Also 300 Watt im Schnitt für mich heißt 340 Watt für andere. Ich weiß auch nicht, warum ich immer die wenigsten Watt fahre und immer mit einer der schnellsten bin. Also weiß nicht, welcher Wattmesser da passt.
Dein Powermeter ist einfach unterkalibriert.
Oder alle anderen überkalibriert.
Ja.
Nee, okay, aber aber sonst, also ich meine, ich rede jetzt eigentlich auch nur von PGO Edmonton und 73 WM. Also die zwei Rennen meine ich jetzt eigentlich mit den großen Rennen. So viel mehr gab es dann eigentlich noch gar nicht, wo ich irgendwie eine Rolle gespielt habe.
Okay. Dann waren so super noch hier, ich habe hier gerade mal durchgestreut, so 5, 6 Fragen, die sich alle so ein bisschen auch um Frodeno gedreht haben. Ich fasse das mal so ein bisschen zusammen oder versuche das in 1 oder 2 Fragen zu packen. Einmal, ist so, was erwartest du von ihm? Ist er wieder fit und kann er ein Faktor sein? Und dann, wenn er das ist oder auch nicht ist, je nachdem, was du für eine Einschätzung hast, verändert dass Jan jetzt startet, irgendwas an deiner Race-Strategie oder änderst du irgendwas deswegen oder hast du dir einen anderen Plan gemacht deswegen oder alles normal?
Also ich meine, Jan sollte man auf gar keinen Fall abschreiben. Wer denkt, nur weil der jetzt 41 ist, hat der hier nichts mehr zu sagen, der liegt absolut falsch. Also er ist immer noch ungeschlagen seit keine Ahnung wie lange. Und gerade sein Stärkenprofil mit dem brutal guten Schwimmradfahren, das ist genau das, was man meiner Meinung nach für die PTO-Rennen braucht. Also so diese Läufertypen, die haben bei so PTO-Rennen absolut nichts zu melden. Also die reinen Läufertypen, natürlich am Ende gewinnt der, ich sag mal so, die schnellsten Schwimmer eliminieren sich gegenseitig beim Radfahren und davon, die von denen, die am Ende noch übrig bleiben, gewinnt der schnellste Läufer. Also man muss hier alles drei können und wenn gerade auf dem Rad sind diese Rennen hier so brutal, dass sie so diese Läufertypen da richtig untergehen und Jan wird da sicher was dazu beitragen. Ich meine, der ist direkt vorne, der hat da auch sicher Athleten wie Alistair Brownlee und auch andere, die auch daran interessiert sind, so hart wie möglich Rad zu fahren und die schnellen Läufer so weit wie möglich hinten zu lassen. Also ja, vielleicht wird er das Rennen am Ende nicht gewinnen, aber der wird ganz sicher eine ganz große Rolle in der Renndynamik spielen. Aber was das jetzt für mein Rennen bedeutet, ich meine, es ändert sich jetzt erstmal nichts, weil ich meine, gerade so ein Alistair Brownlee, der wird genau die gleiche Taktik erstmal haben. Also ist eigentlich mein Ziel, ist es einfach erstmal so schnell wie möglich irgendwie an nach vorne zu kommen. Das wäre auch mein Ziel gewesen, ohne Jan.
Ja, bevor du das weiter ausführst, weil das war jetzt so die drittmeiste Frage. Was denkst du, wie das Rennszenario ist? Hast du ja gerade schon ein bisschen gesagt. Also ich habe da jetzt rausgehört, du siehst Alistair und Frodeno vorne und dann vielleicht zu dir irgendwie eine kleine Gap nach dem Schwimmen. Wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, wer denkst du, ist so bei dir und kann dir helfen, da irgendwie dann das Loch zuzufahren? Und was denkst du, in was für einem Rahmen sich das bewegen wird?
Ja, schwierig zu sagen. Ich meine, es ist für mich auch das erste Rennen der Saison. Oder nee, es ist das zweite Rennen der Saison. Ich habe ja gestern schon die Real European Open, die Frederik Funk Olympische Distanz gemacht.
Checkt's auf Strava.
Wo ich gewonnen habe, aber leider auch Letzter geworden bin. Aber also ja, es gab kein Preisgeld und keine PTO-Points. Also jetzt ist dann das erste große Rennen am Samstag. Und der ist dann klar, am besten komme ich da irgendwie noch vorne in der ersten Gruppe mit raus. Das wäre natürlich cool, aber das Schwimmen wird sicher richtig, richtig schnell. Es ist mit Neo, das heißt, die Abstände wären, glaube ich, nicht allzu groß insgesamt. Aber wenn ich dann irgendwie den Abstand so im Bereich von 30 Sekunden nach ganz, ganz vorne halten kann, das ist auf jeden Fall optimal. Und da muss man natürlich gucken, wie der Verlauf des Rennens dann ist, wer dann da vorne ist, aber sicher wird da von Anfang an richtig drauf gedrückt. Und man muss natürlich auch aufpassen, gerade mit Überholen und dann auch mit Race Ranger, der eingesetzt wird. Das wird auf jeden Fall auch interessant.
Kommt dir ja auch zugute eigentlich, oder ist was, worauf du immer plädiert hast, dass das sowas einfach passiert?
Ja, auf jeden Fall, ja. Also ich denke schon, dass es mir zugute kommt. Aber man muss natürlich aufpassen mit den Lichtern und dann mit dem Überholen. Ich weiß auch noch nicht, wie das alles ganz genau dann abläuft und funktioniert. Aber ja, ich meine, so eine richtige Renntaktik habe ich eigentlich nicht. Ich gucke dann einfach immer im Rennen, wie der Rennverlauf ist. Aber ich werde natürlich meine Stärken da ausspielen. Und ob mir dann irgendjemand, ich meine, so richtig helfen kann man sich nicht dann mit 20-Meter-Regel. Aber ja, es gibt sicher noch den einen oder anderen, der da auch so schnell wie möglich nach vorne fahren will.
Ja, ja, 20 Meter soll ja auch noch ein bisschen was helfen irgendwie. Und auch wenn du motivationsmäßig einen vor dir hast, der auch voll drauf drückt und man einfach damit durchziehen kann, macht es ja sicherlich auch noch was, oder? Also
am liebsten natürlich will ich alleine danach, alleine davor.
Ja, okay. Ich wollte dir gerade so ein bisschen so eine Renntaktik in den Mund legen und fragen, kann es vielleicht auch ein Szenario sein, dass es halt diese Gruppe um Frodo und Alistair gibt, die ganz schnell schwimmen, und wenn wir jetzt dann davon ausgehen, du kriegst diese besagten 20 bis 30 Sekunden irgendwie, wäre das ja auch irgendwie so eine Range, wo ein Blumenfels zu finden sein kann.
Ja, der dann sicher. Ja,
sicherlich auch ein Faktor ist und auch jemand, der, wenn man sich die Rennen anguckt, ja, sofort Vollgas draufdrückt und wo man sich vielleicht dann auch gegenseitig da motivieren und da auch ein bisschen helfen kann, an die Gruppe nach vorne ganz, ganz schnell ranzufahren.
Ja, sicher. Ich meine, hier gibt es wirklich so viele Athleten. Also hier sind eigentlich nur Weltklasse-Athleten am Start, und am Ende wird es sicher auch die ein oder andere Überraschung geben von Athleten, mit denen man wirklich gar nicht gerechnet hat. Aber ja, wie gesagt, ich denke, jeder hat da die Taktik einfach Vollgas von Anfang bis zum Ende. Jetzt gerade bei der 100 Kilometer Distanz, da hat man auch nicht so viel Zeit im Rennen da noch so groß rum zu überlegen und muss einfach aufs Gaspedal drücken.
Okay, geil. Themen-Switch, deine Race Nutrition.
Meine Race Nutrition, wie immer, sponsored by Powerbar. Ja, ich habe immer vorm Schwimmen ein Gel und so ein Koffeinshot vom Powerbar auch. Ich glaube, das sind so 200 Milligramm Koffein drin. Und die Gels haben so, ja, so 26 Gramm Carbs pro Gel. Dann habe ich auf dem Rad zwei Flaschen mit jeweils 130 Gramm Carbs, und 135 Gramm Carbs pro Flasche, gemischt mit ja, so 500 bis 600 Milliliter Wasser. Die versuche ich natürlich dann da gleichmäßig auf den 80 Kilometern auszutrinken. Nehme dann kurz vorm Laufen nochmal ein Koffeingel, das ich auf dem Rad dabei habe. Und dann beim Laufen nehme ich dann nochmal 2 bis 3 Gels, sowohl mit Koffein als auch ohne Koffein, je nachdem, wie der Magen dann auch ist, beziehungsweise das Tempo und die Rennsituation. Und ansonsten trinke ich dann auch hier und da noch einen Schluck Cola von der Verpflegungsstation. Aber das ist so meine, ja, gängige Race Nutrition, die bis jetzt immer ganz gut funktioniert hat.
Perfekt. Und hast du irgendwie die Tage vorher jetzt auch so ein ganz festes Ritual, Carbo-Loading, die letzten 2 Tage vorher, was du da noch machst? Also nimmst du da nur irgendwie Pasta oder Pizza oder keine Ahnung was, oder auch schon irgendwie noch ein Carbo-Loader-Getränk oder auch dann da noch irgendwelche Produkte oder was du da noch zuführst?
Ja, also 2 Tage vorher esse ich noch sehr, ja, ausgewogen, aber schon überwiegend Carbs. Ich meine, allgemein esse ich überwiegend Carbs. muss ich auch irgendwie. Aber ja, so 2 Tage vorher gibt es dann abends meistens dann eine große Pizza. Aber am Tag vor Rennen, ich muss dann auch irgendwie ein bisschen schauen mit meinem Magen und so, esse ich dann tatsächlich nur noch Nudeln, dann irgendwie mit Tomatensauce. Und wirklich so wenig Ballaststoffe wie möglich. Ja, hier und da vielleicht ein paar Proteine, aber jetzt auch nicht zu viel. Und ja, und zwischen den Mahlzeiten trinke ich dann auch schon ein paar flüssige Carbs.
Fanta.
Das habe ich auch letztes Jahr aufgemacht. Fanta zum Beispiel, ja. Gerade die spanische Fanta.
Das war nämlich auch eine Frage, welcher Shot kommt nach dem Rennen in die Fanta? Das war, glaube ich, implementiert, wenn du siegst oder aufs Podium kommst.
Erdinger natürlich.
Sehr gut. Es gab noch so ein paar, also wirklich richtig viel Fragen. Da, vielleicht kannst du noch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. So Sam Laidlaw hat ja nochmal jetzt abgesagt oder wird nicht starten in Ibiza. Und es kamen viele Fragen. Wie sind denn die Regelungen bei der PTO gerade? Steht da nicht irgendwie das in den Verträgen, dass ihr dann starten müsst, wenn ihr drin seid? Oder kann man nur absagen, wenn man verletzt ist? Und da gab es ja irgendwie, glaube ich, auch noch keine klare Aussage von ihm. Kannst du da Licht ins Dunkle bringen?
Also von der Regel habe ich jetzt noch nie gehört, dass man dann irgendwie, keine Ahnung, dass es Strafen gibt oder so, wenn man da irgendwie absagt. Oder. Aber ich meine, es gab es jetzt schon oft, dass auch kurz vorm Rennen einfach nochmal Athleten aus irgendwelchen Gründen abgesagt haben. Ich meine, er hat jetzt auch irgendwie persönliche Gründe genannt, über die er ja nicht reden will. Also ich weiß da wirklich auch nichts Genaueres. Habe jetzt auch nicht irgendwie den How to Train Podcast mit ihm gehört. Find's schade, dass er nicht startet, ehrlich gesagt, weil einerseits ist dann der Strength of Field, weil er ja gerade in den Top 5 Athleten gewesen wäre, die hier starten. Der Strength of Field ein bisschen schlechter, das heißt, es gibt auch direkt ein bisschen weniger Punkte und andererseits hat man dann auch nicht die Möglichkeit, ihn zu schlagen.
Ja, stimmt. Super spannend, aber dann ist das ja, wenn du die Regel nicht kennst, dass man starten muss, dann wird es diese Regel ja nicht geben, sonst würdest du darüber Bescheid wissen.
Ja.
Okay, also Ausgang, weil das kam echt dreimal hier als Nachfrage. Keine Ahnung, woher die Leute das entsprechend haben, dass man starten muss, es sei denn, man ist irgendwie verletzt oder sowas, aber dann ist das ja
ausgegründet. Ich glaube, so eine Regel gibt es bei World Triathlon, gibt es, glaube ich, so eine Regel, soweit ich weiß.
Ah, okay.
Aber ja, PTO weiß ich es jetzt nicht.
Das ist ja okay. Dann die wichtigste Frage eigentlich. Wenn du gewinnst, lässt du das komplette Preisgeld direkt auf der Insel? Oder was machst du dann beim After Race? Und wo findet die After Race Party statt?
Also die After Race Party ist tatsächlich im Pascha am Sonntag auf die offizielle After Race Party. Aber unser Rennen ist ja am Samstag. Das heißt, am Samstag wird es auf jeden Fall schon mal eine inoffizielle After-Race-Party geben. Wo die ist, weiß ich noch nicht. Aber es gibt hier schon so Athleten, die sich da, die das sehr engagiert sich drum kümmern.
Sehr gut. Also wird die Location-Wahl der PTO auch ausgenutzt von Athletenseite?
Ja, auf jeden Fall. Wenn man schon mal auf Ibiza ist. Aber ich meine, das Preisgeld für den ersten Platz sind 100.000. Also da muss man schon wirklich
muss man sich anstrengen.
Da muss man schon den ganzen Club ein paar Runden schmeißen.
Okay, also Frage beantwortet. Steht noch nicht ganz fest, weil es wahrscheinlich nicht bei der offiziellen, sondern vielleicht bei der inoffiziellen After-Race-Party sein wird.
Also wenn ich gewinnen sollte, Preisgeld hin oder her, es wird auf jeden Fall gebührend gefeiert.
Sehr gut. Ja, vielleicht noch, das ist jetzt keine Frage der Leute, sondern wir hatten ja kurz vorher schon mal geschrieben, da hast du auch gesagt, habe ich gefragt, wie ist Ibiza, weil ich selber auch noch nie auf der Insel war. Und da hast du mir nur kurz und knapp geschrieben, irgendwie wie Mallorca, aber beschissener und hier sind die Leute wirklich nur zum Feiern.
Ja. Ja, ich meine, gut, ich weiß jetzt gar nicht, wie es ist, wenn man in Mallorca so im Sommer über einen Ballermann läuft, ist es wahrscheinlich genauso. Aber hier sieht man schon das Niveau der Leute, die hier rumlaufen, ist nicht wirklich hoch, wenn man es so sagen kann.
Okay, dann, wir werden dann nochmal sprechen, wenn das Rennen stattgefunden hat und du da auch wirklich in die Partyszene eingetaucht bist und da auch ein Local dann bist und die Expertise richtig abgeben kannst. Jetzt guckst du ja nur, siehst du so ein Alien von außen drauf, weil jetzt sind ja so wahrscheinlich die da feiern gehen, sind die Normalen auf der Insel und ihr seid so ein bisschen die Außerirdischen, die jetzt da früh ins Bett gehen, also schlafen, so alkoholfreies Erdinger trinken und trainieren.
Also so, ich dachte immer, das ist so eine deutsche Plage, wenn man so starren muss auf Leute. Aber hier ist es noch schlimmer. Also es ist wirklich, wenn man hier irgendwie wenn ich hier laufen gehe, über die Promenade, wirst von allen Seiten wirst du angestarrt. Also hast du wirklich recht, hier sind die Triathleten die komischen.
Wie du wirst, muss man mal mehr erklären, wie du wirst angestarrt, weil die denken, hä, warum geht der hier laufen? Ist der bescheuert? Oder checken die einfach ja, da irgendwie jeden aus?
Und kennst du das, wenn du zum Beispiel, in Deutschland finde ich das echt auch immer anstrengend, man geht irgendwie rein, zum Beispiel in ein Café, kommt zur Tür rein und alle Leute schauen einen an.
Ja.
Und so ist es hier, wenn ich hier, gestern war natürlich auch nochmal extrem, weil ich mit Race Suit meine 8,5 Kilometer auf der Bike über die Promenade geballert bin.
Schön im 3-0-12er Schnitt.
Da kann ich auch verstehen, wenn die Leute da ein bisschen gucken. Aber ich bin ja auch schon ganz normal irgendwie locker durchgejoggt und die Leute können die Augen nicht von einlassen. Das ist, was ich immer ein bisschen nervig finde. Also scheinbar ist man hier als Triathlet eine Attraktion.
Ja, okay. Also vielleicht denken die auch, oh, hier ist was Neues. Die bereiten irgendwas vor für die Party heute Abend oder so. Ist schon mal ein Warm-up. Also ja. Ibiza ist und bleibt auf jeden Fall spannend. Gibt es sonst noch irgendwas vom Rennen, worauf du Bock hast oder was du irgendwie dir Neues überlegt hast, was du sonst noch nicht ausprobiert hast oder gemacht hast? Oder bleibst du einfach so, wie du schon gesagt hast, Race Nutrition, vorher Carbo-Loading und so bei allen Strategien. Hast du noch irgendwie ein neues Piece of Equipment, neue Schuhe, neues Radgadget, neuen Helm, Anzug, was auch immer, irgendein Special-Ding noch?
Ich meine, equipment-technisch ein bisschen was hat sich verändert. Also Laufräder habe ich jetzt einen neuen Sponsor mit Vision, Scheibe und Treesburg vorne, Radschuhe habe ich neu von DMT, neue Race-Schuhe, Anzug ein bisschen das Design geändert, aber auch nicht allzu groß, aber finde ich, schaut richtig cool aus. Werde ich die Tage auch natürlich auch auf Instagram posten. Gut, Rad ist natürlich, wie bei der 73 WM, fahre ich das Custom-Bike von Cube, den Prototyp mit den Discs. Und sonst, glaube ich, ja, ist alles gleich wie letztes Jahr.
Also auch keine neuen Prototypen von On als Race-Schuhen oder so, sondern alles das bekannte Equipment.
Genau,
auf der Seite.
Ja.
Keine neue Wunderwaffe, genau. Wo es dann Proteste
der
gibt.
Der kommt ja jetzt dann auch endlich bald zum Verkauf, der On Cloud Boom Echo 3, den ich dann auch im Race laufe.
Dürft ihr denn laufen, wenn der noch nicht zum Verkauf ist? Wie ist denn da gerade die Regel? Ich weiß es gar nicht.
Ja, der muss quasi von der Marke irgendwie angemeldet sein. Ich meine, Gustav hatte ja da auch nochmal einen ganz anderen Prototypen da bei WTS Abu Dhabi, wo es ja dann auch den Protest vom eigenen Verband gab und so.
Ja.
Aber da darf man schauen. Also der muss quasi irgendwie nur von der Marke quasi angemeldet sein oder registriert sein.
Okay. Das ist auch geklärt. Dann natürlich noch ganz wichtig, ich habe schon die Tipps von Janna in deiner Insta-Story gesehen und du warst happy, dass sie dich wenigstens noch auf dem Podium getippt hat, auf Platz 3. Was sind denn, wie immer müssen wir dieses Spielchen spielen, was sind was ist dein Podium-Pick?
Darf ich mich tippen oder nicht?
Also alle, die auf der Startliste stehen.
Also tatsächlich würde ich, also Blumenfeld auf 1, Alistair Brownlee auf 2.
Meinst du, der kommt durch?
Ich glaube schon.
Hast du ihn gesehen irgendwie schon oder hast du mit ihm trainiert, gesprochen, irgendwas? Weil das interessiert mich wirklich auch. Also wir haben schon mal Blumi 1, Alistair 2. Also Alistair ist ja ähnlich wie Frodo in den letzten Jahren gewesen, dass er leider irgendwie dann im Rennen raus verletzt oder vorher verletzt war und nicht an die Startlinie kam. Der aber auch, ja, ich meine, wenn man ihn kennt, genau wie Jan, wenn die zwei fit an der Startlinie stehen, dann können die potenziell auch jeden schlagen.
Ja, also ich habe ihn jetzt noch nicht gesehen, aber irgendwie ansonsten ist er eher auf Instagram ruhig, postet wenig, aber jetzt hat er schon ein paar Sachen gepostet, auch dass er ready to race ist und Race Week etc., was für mich jetzt gerade bei Alistair Brownlee da schon Zeichen sind, dass er auf jeden Fall startet und auch fit ist. Also klar, keine Ahnung, ob er am Ende dann wieder irgendwie wegen Magenkrämpfen etc. wie in Edmonton fertig joggen muss, aber ja, er ist auf jeden Fall jemand, der dem Rennen ordentlich einen Stempel aufdrücken wird beim Schwimmen und Radfahren.
Dann ist jetzt die wichtige
und
Frage.
Und auf drei, wenn er
Frodo oder Funk?
Auf drei tippe ich Magnus Tietlev.
Oh. Tietlev auf drei.
Und dann tippe ich mich auf vier.
Und Frodo?
Auf fünf. Also mache ich, okay. Ich mache gerade so kein Podium, aber ja. Ich schlage Frodo.
Die Frage, sorry, das passt jetzt so gut. Ich hatte das Handy jetzt schon zugemacht mit den Fragen, aber die ist mir jetzt gerade wieder eingefallen. Die Frage war, solltest du Frodo schlagen, beendest du deine Karriere?
Ja, klar. Dann ist, dann ist alles erreicht, was so ein Triathlon-Sport erreicht haben muss.
Okay, Platz 4, Frodo wird 5. Fred Funk beendet Triathlon-Karriere. Ja, ich habe Jan Frodeno geschlagen. Das ist alles, was ich je in meinem Leben machen wollte. Ciao, das war's. Okay, krass, da hatte ich nicht mit gerechnet, dass ja,
ist immer schwierig zu tippen, wenn man selber in dem Rennen ist, natürlich.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, geht es gar nicht. Ich meine, ich wäre am Ende mit Platz 4, wäre ich auf jeden Fall zufrieden, aber ich, so blöd es klingt, erstes Rennen, das ist so, normalerweise mache ich es echt nicht gerne, das weißt du auch.
Ja.
Und spuck schon größte Töne, aber ich will wirklich einfach meine Leistung abrufen und gucken, was dabei rauskommt. Einfach weil ich weiß, mein Wintertraining war wirklich perfekt. Ich war kein einziges Mal krank. Ich war nie nicht verletzt, wirklich gar nichts. Ich habe von Dezember bis jetzt jede Einheit durchziehen können, jede Session. Und ich bin in richtig guter Shape und Fitness. Und was es jetzt fürs Rennen bedeutet, weiß ich nicht. Kann sein, dass es jetzt beim ersten Rennen auch direkt richtig gut funktioniert. Kann aber auch sein, dass es nicht funktioniert. Aber ich denke, wenn ich wirklich da einfach meine Leistung abrufen kann, dann wird es am Ende gut. Und die anderen kann ich nicht beeinflussen.
Ist ja, das ist ja das, eigentlich ist, ich finde so ein bisschen dieses Hawaii finde ich immer geil, so weil es am Ende des Jahres ist, man hat schon so eine ganze Saison hinter sich und weiß, wer ist irgendwie gut, wer hat es gut rumgekriegt, wer nicht,
ja, genau,
wie geht's
ja.
denen. Und das erste Rennen finde ich auch so geil, weil das so eine riesige Wundertüte ist. Ich meine, das ist ja,
ja.
Wie oft haben wir schon von wem gehört, ja, dieses Jahr zerstöre ich alles, ich konnte im Winter alles durchziehen, wie du gerade gesagt hast, und dann waren die ersten 3 oder 4 Rennen absolute Katastrophe und einfach kompletter Mist.
Also, ich kann dir so sagen, ich bin mir, nach dem Winter bin ich mir wirklich 99,9% sicher, die Saison wird richtig gut.
Ja.
Aber ob das Rennen jetzt schon richtig gut wird, ja, wie du schon gesagt hast, das ist natürlich, ist irgendwie so ein bisschen so eine 50-50-Chance. Aber ich, gerade so von meiner Shape, ich weiß natürlich nicht, wirklich nicht, wie die anderen drauf sind, wie jetzt gerade so allgemein, es kann ja sein, dass das Niveau über den Winter, über diesen Winter jetzt nochmal so krass in die Höhe geschossen ist, so dass ich denke, ich bin jetzt in einer Podium-Shape. Dabei ist es jetzt nur noch eine Top-10-Shape auf einmal, weil alle so viel besser geworden sind. Das kann man halt jetzt einfach überhaupt nicht sagen, aber sonst, sagen wir mal, das Niveau ist ungefähr gleich geblieben zum letzten Jahr, dann würde ich sagen, bin ich in einer Shape, mit der ich bei günstigem Rennverlauf potenziell aufs Podium kommen könnte.
Das ist doch mal eine gute Aussage und Platz 4, ich unterstelle ich dir jetzt auch nochmal, was ist so dieses, was man bei dir, wenn man auch deine Karriere sich anguckt und langfristig und wie du Sachen auch einschätzt und wie du oder was dich motiviert, wäre dieser Platz 4 ja auch wieder dieses eine Stückchen besser, bei einem großen Rennen. Ne?
Ja.
Letzten Mal Fünfter Edmonton und 73 und jetzt so dieser Platz 4. Du sagst, deine Form ist besser als das Jahr davor und wenn das dann nochmal in der Platzierung stattfindet, wäre das so wieder der nächste Step in die Richtung, wo du hin willst, nach ganz oben. Und ich finde die Aussage daran eigentlich richtig geil. Also das ist klar, schmuckst du auch größere Töne und sagst, ich will gewinnen. Und ich glaube, jeder, der irgendwie Sport leistungsmäßig macht, muss mit irgendwie so einer Einstellung rangehen. Sonst kannst du dich ja auch nicht bis ans Limit quälen und irgendwie alles an dem Tag aus deinem Körper rausholen. Wenn du sagst so, ach ja, so eine Top 10, das wäre schön, dann wirst du halt nachher 15. Weil auch für eine Top 10 musst du alles irgendwie rausholen. Aber ich finde es geil. Und ich drücke die Daumen, dass es noch einen Platz weiter nach vorne geht. Weil mein Tipp wäre Dritter geworden. Gewesen. Ich hatte nämlich gesagt, Alistair geht wieder raus mit was auch immer, dass er es nicht durchkriegt. Und ich hatte gesagt, Frodo gewinnt. Der macht sein Comeback-Rennen, obwohl auch jeder sagt, die Distanz ist zu kurz für ihn und eigentlich braucht er die lange Kante. Blumi Zweiter und Funk Dritter. Das ist mein Pick.
Ich meine, um nochmal zu Frodo zurückzukommen, er wird sicher nicht am Ende die schnellste Laufzeit haben, aber wie schon gesagt, es wird auch nicht der Gewinn mit der allerschnellsten Laufzeit. Die schnellste Laufzeit wird nämlich Jason West haben,
ja.
So wie es ausschaut, und der wird sicher mit einem deutlichen Rückstand vom Rad steigen, glaube ich zumindest. Also wenn der irgendwie in Reichweite ist nach dem Radfahren, dann würde der das auch gewinnen.
Ja.
Aber das kann ich mir irgendwie bei den Kaliber, was hier am Start ist, nicht vorstellen.
Ja, meine Idee ist auch.
Frodo muss nur am schnellsten laufen von den schnellsten Schwimmradfahrern.
Genau da, wo du das eben gesagt hast, habe ich nämlich nochmal mit meinem Podium-Pick oder dass Frodo gewinnt, wurde das nochmal so ein bisschen verfestigt, weil, also wenn ich mir dieses Rennen vorstelle und allein in die Startliste gucke, sehe ich halt genau die zwei Namen, Frodo und Alistair, die vorne vielleicht eine kleine Gap aufmachen. Und das sind aber auch zwei, die so routiniert sind und so schnell wechseln und auch von Anfang an auf dem Rad so draufdrücken, dass es auch brutal schwer wird, diese Lücke zusammen zuzufahren, wenn die nicht alleine sind. Ich glaube, wenn einer von denen alleine vorne weg ist, dann nehmen die auch so ein bisschen die Beine hoch und warten, bis die ersten Leute wieder da sind, dass sie in der Gruppe sind. Aber ich glaube, wenn die beiden sehen, die haben eine Gruppe und drücken voll drauf auf dem Rad, dann wird es halt extrem schwer, da wieder ranzufahren, beziehungsweise man muss extrem viel investieren. Und dann ist die Frage, wenn so viel investiert werden muss auf dem Rad, selbst von den ganz schnellen Läufern, die dann vielleicht noch kurz dahinter sind, wie viel ist da noch im Tank drin für einen schnellen Lauf? Oder musst du dann gar nicht mehr, ne? Oder reicht halt ein 2 Minuten langsamerer Lauf, um irgendwie das Ding zu gewinnen? We will see. Das sind meine Gedankenspiele und Vermutungen zu dem Ganzen.
Ich hätte richtig Bock, den Livestream am Samstagmorgen zu gucken.
Ich habe so Bock, diesen Livestream zu gucken am Samstagmorgen. Das ist vor allem auch perfekt, weil ich den Wings for Life
reinlaufe. Beziehungsweise nicht Livestream, ist das sogar Eurosport?
Ja. Ja, man kann sogar im Fernsehen gucken. Man kann sich aussuchen. Achso, stimmt, das war auch noch eine Frage. Wollte ich auch noch beantworten. Einfach Eurosport anmachen und PTO gucken. Ist das, ja, ist es auf Eurosport 1 oder 2?
8 Uhr. Ich vermute 1.
Dann könnte man es sogar freigucken. Dann muss man nicht mein Abo haben. Ja.
Das ist wahrscheinlich auch der Grund, wie sowieso früh starten. Weil da wahrscheinlich Slots verfügbar waren auf Eurosport.
Da läuft sonst nur Snooker.
Die Startzeiten sind hier echt. Ja, genau. Die Startzeiten sind hier echt immer an das Fernsehen einfach angepasst. Aber ja, Startmänner 8.15 Uhr, Startfrauen 9.30 Uhr, glaube ich. Also das Rennen wird sich überschneiden. Ich glaube, sobald wir irgendwie in der letzten Radrunde sind, starten dann quasi die Frauen.
Perfekt.
Oder 9.45 Uhr ist es vielleicht.
Alle an die Bildschirme, wir ziehen es uns rein. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass es mindestens der 4. Platz wird. Aber obwohl, du hast es gut eingeordnet, das sollten wir einfach so stehen lassen. Die Chancen sind 50-50. Entweder wird es ein richtig geiles Rennen oder ein Scheißrennen, weil es das erste der Saison ist und du noch nicht im Raceflow bist. Und am Samstag wissen wir alle mehr.
Ja, vielen Dank. Also, ja, ich bin gespannt.
Dann quatschen wir nach dem Rennen und ich bin gespannt, ob du oder irgendjemand anders die After-Race-Party bezahlt.
Bis PTO dahin, bezahlt.
Ja, genau, bis die PTO bezahlt mit Preisgeld dann wahrscheinlich. Oder vielleicht gibt es auch im Pascha dann Freibier für alle oder sowas. Das kannst du dann ja noch beim nächsten Podcast berichten, wie es so war. Ich wäre echt gerne vor Ort, muss ich sagen. Das merke ich jetzt. Also ist ja so auf Ibiza ein bisschen abhängen, bisschen Rennen gucken und dann eine After-Race-Party mitnehmen. Das hört sich jetzt irgendwie nicht so verkehrt an.
Das ist natürlich das beste Leben, wenn man dann hier abhängt, aber dann das Rennen nicht machen muss.
Ja, genau, deswegen. Das noch gucken kann vor allen Dingen. Also,
genau. Das ist ja, also auch zuschauerfreundlich ist es auf jeden Fall. Ich meine, gut, auf dem Rad sind es natürlich 4 Runden, aber beim Laufen gibt es einen Zubringer von 2,5 Kilometern und dann sind es 6 Runden a 2,5 Kilometer out and back. Das heißt, man sieht quasi die Athleten 12-mal.
Ja, und also für euch Athleten natürlich auch irgendwie geil, weil du, wenn du chased und, ja, und irgendwie siehst, vorne struggelt einer, du kannst dir so oft ins Gesicht sehen, du siehst so oft, komme ich näher, ja, nicht. Ja. Du kannst immer rausstoppen, wie viel ist noch zum Vordermann, du brauchst die nicht auf irgendwelche Zeiten verlassen, die dir zugerufen werden, die dann rangen von 30 Sekunden, 5 Minuten bis vorne. Also ist auch mal neu.
Das ist sowohl ist so positiv als auch negativ, finde ich. Also ich finde, ich war jetzt schon oft in Rennen in der Situation, wo ich quasi der Gejagte war nach dem Radfahren. Und wenn man dann so merkt, der kommt immer näher und immer näher, pff, das ist schon mental auch schon ziemlich hart. Aber klar, wenn man der Jäger ist und sieht, man kommt näher, dann ist es natürlich wiederum eine Motivation. Also sowohl positiv als auch negativ.
Wir werden auch da stehen die Chancen 50-50. können wir auch wieder.
Also eins ist sicher, ich denke, man wird hier sowohl der Jäger als auch der Gejagte sein, weil das Niveau einfach so krass ist, dass das hier alles in Minuten, wenn nicht sogar Sekundentakt, dann am Ende auch ins Ziel kommt.
Ah, geil. Also es wird immer mehr, auch mit so Feldern natürlich so ein bisschen wie Kurzdistanz, ne? Wie ITU Racing.
Ja, auf jeden Fall.
Die 100 Kilometer, das ist einfach Vollgas-Race von Anfang bis Ende. Und gerade noch mit so einem Kurs wie jetzt mit Ibiza, wo du auch einfach viel in Aero drücken kannst. Ich bin ultra, ultra gespannt, was der Race Ranger ausmachen wird, was darüber berichtet wird. Ich meine, macht jetzt auch nichts, da jetzt noch zu spekulieren vorher oder sowas. Ich bin super gespannt, was du nachher sagst, wie es war als Erfahrung so im Rennen und ob du auch denkst, dass es einen Einfluss auf das Rennen genommen hat, einfach im Vergleich zu vorherigen PTO-Races. Und ich bin gespannt, da haben wir noch nicht drüber geredet, ob sie die Kameramotorräder diesmal besser im Griff haben oder ob sie wieder von straight vorne den ersten filmen, weil dann wird das Schwimmen sie wieder sehr wichtig, weil du dann chauffiert wirst und 15 Meter vor dir ein Moped macht halt dann doch ganz schön was aus, was Windschatten angeht. Also schauen wir mal, wie die Übertragung wird, wie das diesmal ist und ja, was Race Ranger, schwieriges Wort, ey, bewirkt.
Rage Racer. Also ich bin der Rage Racer mit einem Race Ranger.
Gutes Abschlusswort. Ich würde sagen, Vollgas, viel Spaß, hol alles raus, was drin ist und genieß es. Genieß es, alle zu racen, Frodo zu racen, Blumi zu racen und Alistair zu racen.
Ich genieße die Landschaft im Race, wie schon gesagt.
Kommt ja ein Climb, kannst ja oben mal Ausschau halten, wie die Aussicht so ist.
Genau.
Sehr gut. Also, wir quatschen nach dem Rennen. Hau rein und viel Erfolg. Ciao, ciao.
Danke, danke. Ciao.